Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Schönen guten Tag, da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich, an einem der letzten schönen Sonnentage in diesem Jahr.
Wahrscheinlich, ja.
Wahrscheinlich, die Möglichkeit besteht. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst beim Weserkurier. Bei mir ist Silke Hellwig, Chefredakteurin des Weserkurier. Und als Gast für den Podcast haben wir uns heute eingeladen, Holger Fricke oder Holger Blöte, wie man will, ne?
Ja.
Was ist richtig?
Eigentlich Holger Fricke. Also ich habe vor 19 Jahren geheiratet und habe damals den Namen meiner Frau angenommen und habe diesen Namen Blöte im Prinzip als Kampfname behalten, weil der ist so blöd, den merkt sich irgendwie jeder.
Und den kannten die Menschen, weil du in der Bild-Zeitung als Journalist für die Bild-Zeitung tätig warst und der da praktisch dauerpräsent war, dieser Name.
Genau. Das muss man vielleicht sagen, wir kennen uns seit Jahren, seit Jahrzehnten kann man sagen, deswegen duzen wir uns natürlich, wie man das unter Kollegen so macht.
Genau.
Kampfname, aber da denke ich sofort, in der Bild-Zeitung braucht man einen Kampfname. Würdest du sagen, brauchst einen Kampfnamen als Journalist?
Als seriöses bürgerliches Medium brauche ich bei uns natürlich keinen Kampfnamen.
Oder was meintest du damit?
Naja, wie gesagt, das ist ein Name, der sich eingeprägt hat, im Prinzip wie eine Brandmark. Und ich habe da natürlich auch so ein bisschen meine Familie geschützt. Ich habe ja auch damals recherchiert in Sachen organisierte Kriminalität, also mit dem Miri-Clan. Da fand ich es ganz wohltuend, dass meine Familie da außen vor war und dass man das nicht gewusst hat, zu wem die gehören.
Tatsächlich auch so ein bisschen als Schild.
Ja.
Wie kamst du eigentlich zur Bild-Zeitung? Vielleicht können wir mal vorne anfangen. Du hast bis 2023 für die Bild gearbeitet.
Ja.
Für die Bild Bremen die ganze Zeit?
Ja.
Und wie lange war das? Lange, ne?
Ich habe angefangen als freier Reporter. Das war 1986.
Auch schon für die Bild?
Auch schon für die Bild. Als Fotograf, als freier Fotograf habe ich da angefangen. Ich hatte ein Buch gelesen, Karriere mit Fotografie. Und da stand drin.
Und sich große Hoffnungen gemacht.
Wenden Sie sich an Tageszeitungen, da ist ein unheimlicher Bedarf an Fotos. Und dann bin ich damals zu dem damaligen Redaktionsleiter gegangen, zu dem Gerhard Butzi, und habe ihm meine Bilder vorgelegt. Und da sagte er zu mir, ja, das sind alle schöne Bilder. Man hatte so eine Bewerbungsmappe damals als Fotograf. Aber da brauche ich auch eine Story zu. Also wenn Sie mir eine Story liefern, dann drucke ich auch Ihre Fotos. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, damals gab es die Sabrina Engelbart. Die hatte so eine Modelagentur und die hat für Dodenhof und andere große Kaufhäuser hat die Modenschauen gemacht. Und die kam von diesem Autohaus Engelbart, da war also auch ein hoher, guter wirtschaftlicher Background. Und über die habe ich die Geschichte gemacht, die habe ich quasi fotografiert, wie sie ihre Laufstegmädels da irgendwie losschickt. Dann habe ich sie in ihrem Pferdestall fotografiert, sie hatte damals schon ein eigenes Reitpferd. Und ich habe noch mal so Fotos von ihrem Studio gemacht, so Aerobic-Fotos, das war damals unheimlich angesagt. Und da sagte Gerhard Putzi zu mir, als er die Geschichte sah und die Fotos sah, Herr Blöte, bei mir werden Sie reich.
Das ist ja toll.
Ja, naja, reich bin ich nicht geworden. Ich habe gutes Geld verdient, bin einigermaßen wohlhabend geworden durch die Fotografie und später dann ja auch durch die Texterei. Und das war einfach, ich sag's mal so salopp, eine geile Zeit.
Ja.
Ich habe total gerne bei Bild gearbeitet und ich habe mich auch immer gefreut, wenn ich euch mal abkochen konnte. Ich meine, selten genug vorgekommen.
Abkochen im Sinne von schneller sein.
Ja, genau.
Das ist ja nett, dass du das sagst. Ich wollte, aber hattest du nie irgendwie Skrupel bei Bild zu arbeiten, weil das ist ja schon so, dass man sagt, oh, die Bild, ne? Also man muss zugestehen der Bild, dass sie auch auf bundespolitischer Ebene natürlich bundespolitische Berichterstattung macht und dass sie auch Sachen oft mitbekommt, die andere nicht mitbekommen. Das ist ja tatsächlich so. Die sind ziemlich sehr gut vernetzt, aber der Stil, gerade die Boulevardhaftigkeit und manchmal sehr an Grenzen gehend, wenn sie nicht überschreiten, das ist nun doch ein Thema. Also ich zum Beispiel hätte nicht für die Bild gearbeitet. Hast du da mal drüber nachgedacht? War das mal ein Thema für dich oder warum Bild? Oder warum nicht? Warum nicht Bild? Hä, war das richtig? Nee.
Warum nicht Bild?
Ja, genau.
Ihr konntet mich nicht bezahlen, die Taz konnte mich nicht bezahlen.
Das war das Thema, dass die so gut bezahlt haben.
Die haben sehr gut bezahlt. Und das hat einfach auch einen Riesenspaß gemacht. Also der Herr Putzi war mein Mentor, der hat mich von Anfang an unterstützt in allem, was ich getan habe. Und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und ich habe eigentlich wenig Ablehnung gespürt. Also eine Geschichte ist mir damals besonders aufgestoßen, da habe ich eine Geschichte über einen Methadonbus gemacht. Und da kam so ein Volljunkie auf mich zu und ich sagte, ja, ich bin von der Bild und er sagte, schämst du dich, für dieses Blatt zu arbeiten? Und da habe ich gedacht, oh Gott, Nee, eigentlich habe ich mich nicht geschämt. Nein.
Na, die Bild Bremen war ja auch noch ein bisschen anders in der im ganzen Tenor, ja, glaube ich, als andere. Ja. Aber nichtsdestotrotz, weißt, also die Bild steht ja für was. Aber auch wenn die das niemand gesagt hat, hast du selber nicht manchmal mit denen gerungen?
Nein.
Gar nicht? Auch nicht, nein, mit Julian Reichelt als Figur,
nein,
oder so?
Nein, nein, habe ich nicht. Ich hatte so meine Probleme streckenweise mit Kai Diekmann, aber Julian Reichelt, das war halt so ein, das ist ein Selbstdarsteller und ein bunter Vogel. Und der ist ja nun auch damals, ihr kennt ja alle die Geschichte, der ist ja damals geflogen bei uns. Aber der war auch weit weg. Der war weit weg aus Bremen.
Ja, ja, klar. Aber die Sachen wurden ja schon zugespitzt, ne? Also, und die Zuspitzung hat auch absichtlich Grenzen gerissen zum Teil und auch gemacht. Wenn man so Bücher über die Bild liest, manchmal kann einem schon das Blut in den Adern gefrieren. Dass man Namen nennt, dass man Bilder zeigt, dass man Witwen schüttelt, also Angehörige fragt, dass Menschen mit Namen und Bild veröffentlicht werden. Es gab Leute, die zumindest, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, dass jemand in den Suizid getrieben worden ist, aber solche Fälle...
Raimund Harmsdorf. Es geht das Gerücht, dass Raimund Harmsdorf von einem Bildreporter in den Suizid getrieben wurde.
Damit, ich meine, du bist nicht Raimund Harmsdorf, aber hast du nie damit gehadert?
Nein, nie.
Woher kommt das? Also...
Ich fühlte mich da gut aufgehoben. Ich war mit der politischen Richtung größtenteils einverstanden. Also ich bin konservativ. Ich war damals schon konservativ. Und wie gesagt, ich fühlte mich da einfach gut aufgehoben. Also was interessant war hier in Bremen, das, was du bereits angesprochen hast, das war halt ein anderes Miteinander umgehen in Bremen. Also ich hatte zum Beispiel damals der Taz immer wieder Fotos kostenlos gegeben, weil die haben ja damals schon an der eisernen Lunge gehangen, die hatten ja damals schon kaum Knete. Und da habe ich denen natürlich kostenlos Fotos gegeben und mein Redaktionsleiter fand das völlig in Ordnung.
Mhm. Das heißt, du hast dich immer mit Bild Bremen identifiziert und der Rest der Bild hat dich quasi nicht interessiert.
Doch, der hat mich schon interessiert. Ich bin am Überlegen, ob ich mich mal geschämt habe für eine Schlagzeile.
Ja, genau sowas zum Beispiel.
Oder gab es mal eine Geschichte, die du auch nicht hättest anfassen wollen?
Ich fand diese Wolf-Hinrichtung fand ich so ein bisschen fragwürdig. Also das fühlte sich von Anfang an nicht gut für mich an.
Obwohl, da haben ja alle Medien mitgeheult.
Ja,
ne?
Ja, aber die ganz schlimm auch, ganz schlimm.
Ja. Also es gab ja auch tolle Schlagzeilen, ne? Wir sind Papst. Das ist zum Beispiel was, das muss man der Bild ja auch lassen, dass es Sachen gibt, die haben sich so eingeprägt, eingebrannt, die werden nie wieder...
Boris ist, glaube ich, auch eine...
Bum, bum, Boris, ja.
Ja, ja, genau, solche Sachen, also gerade die Schlagzeilen.
Aber Klinsi, Haudi, Saudi, ja, ja.
Ja, aber was sagst du denn, Bild-Zeitung? Hättest du für die Bild-Zeitung, würdest du für die Bild-Zeitung arbeiten? Ich meine, wenn man gar nichts hat, ne, das ist ja auch immer hier groß labern. Ne?
Ja.
Aber das war ja bei dir nicht das Motiv, dass du keinen anderen Job hattest.
Nee, ich glaube, diese Frage hätte sich für mich gar nicht gestellt. Also von daher nein, ich hätte es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht getan. Mhm. Aber nicht jetzt aus dieser Überlegung heraus, sondern weil ich ja eher ein lokaler Mensch bin. Ich komme ja aus dem ganz kleinen... Ja, aber ich komme ja aus dem ganz kleinen Lokalbericht. Und Bild ist ja dann doch eher eine etwas andere Mischung, auch das, was das Thema Boulevard angeht. Ne?
Also ich konnte damit meinen Ideen auf den Türen einlaufen. Die haben mich damals in die USA geschickt, als es hier mit der Spacepark-Diskussion losging und der Ocean Park-Geschichte. Da haben sie mich darüber geschickt, ich sollte mir mal da den Spacepark und den Ocean Park.
Das heißt, du bist auch richtig mit deinen Ideen dahin gelaufen. Das waren deine Ideen und die haben gesagt, okay, kannst du machen, wir geben dir die Knete. Und
ja, wir zahlen das.
Da gab es nicht einen Beschluss einer Redaktionskonferenz
nein, und du machst Butzi, jetzt... Butzi hatte, der hatte
die
da
Bild sein. Hatte ja auch Geld, ne? Also ja, im Gegensatz zu wirklich zu anderen. Und natürlich das, was du geschrieben hast, hat eine ganz andere Wirkung wegen der hohen Auflage, ne? Ich meine, das ist jetzt auch nicht mehr so, aber...
Ja, damals wart ihr wart immer der Hahn auf dem Mist, weil ihr hattet immer die höhere Auflage, selbst zu Bingo-Zeiten, da hattet ihr ja weit über 200.000. Mhm. Und als Bild dann Bingo gemacht hat, ich glaube, die höchste Auflage, die wir in Bremen hatten... Lag so bei 119.000, 120.000.
Aber das ist ja was, ne?
Ja.
Man sieht ja heute noch x Leute, die Bild-Zeitung lesen einfach, ne?
Ja.
Und online, das kann man ja sowieso nicht mehr
sehen.
Und
in der Bäckerei muss man schlicht und ergreifend auch sagen, in der Bäckerei wird häufig noch zur Bild-Zeitung.
Auf jeden Fall.
Ja, wobei Bild Bremen ja gar nicht mehr die Relevanz hat. Also unser Erscheinungsgebiet erstreckt sich inzwischen bis zur holländischen Grenze.
Ja.
Und es gibt da, glaube ich, noch zwei oder drei Muckel, die da irgendwie im Homeoffice was für uns machen. Und zwei, drei freie Fotografen, die wir da losschicken. Also ich habe ja meinen letzten Bericht letztes Jahr im im März gemacht, März oder April.
Zwei Wochen vor der Wahl habe ich gelesen.
Ja, ja.
Weil der das ja auch angekreidet worden.
Es waren, glaube ich, zwei Friseure schreiben gegen die Depression.
Genau. Das war meine letzte Geschichte bei Bild. Ja, richtig.
Ah, ja.
Richtig.
Es gibt ja jetzt der Wechsel in die Politik. Mhm. Ich meine, du hast lange Politik beobachtet. Mhm. Das ist ja auch, was, glaube ich, viele unterschätzen. Selbst wenn man nur deine Artikel waren, höchstens wie viele Zeilen?
Auch wenn Werder mal deutscher Meister wurde, dann durfte ich auch mal 120 Zeilen.
Genau, 120 Zeilen, ja. Bei uns also, ist ja 120 Zeilen quasi alles.
Ja.
Also jedenfalls, trotzdem beobachtet man Politik und weiß natürlich viel mehr, als man dann schreibt, weil politische Berichterstattung über die Bürgerschaft war ja immer nur ganz kurz, also wirklich extrem knapp. Das ist ja auch die Frage, ob das nicht reicht. Aber was hat dich dazu, würdest du sagen, dass du schon immer ein politisch interessierter Mensch warst? Also jetzt nicht vom Beruf her, sondern so aus dir heraus?
Ja, ich denke schon. Das fing in der Schule an. Wir hatten damals einen großartigen Lehrer, der in der Abschulklasse bzw. in der Abschlussklasse, der damals sagte, es ist mir ganz wichtig, dass ihr hier rausgeht und eure eigene Meinung bildet. Und das war für mich schon irgendwie eine Form von Politik. Mhm. Und die ich auch so mitgenommen habe für mich. Das ist für mich heute noch so ein wunderbarer Leitsatz. Das würde mich auch freuen, wenn man das heute noch machen würde.
Den Schülern das mit auf den Weg geben.
Genau, aber wir können dann nachher noch mal über den Beutelsbacher Konsens sprechen. Also, und das ist heute halt nicht mehr. Also ich weiß nicht. Die Tochter eines Freundes, die musste irgendwas machen, die musste Walt Disney, die musste nachweisen, was Walt Disney für ein Rassist und Frauenfeind war oder so, anhand des Dschungelbuches. Also das war schon sehr tendenziös, so wie da unterrichtet wurde. Das war, glaube ich, eine Abschlussarbeit fürs Abitur.
Du hast allerdings mal irgendwo gesagt, deine Schulzeit wäre eine Reise ins Herz der Finsternis.
Ja, das habe ich gesagt, ja. Ich bin in Gröpeling zur Schule gegangen. Ja. Und da geht es natürlich schon los, also mit Gewalt und Ausgrenzung und Mobbing. Also.
Hast du das erfahren als Opfer?
Nee, eher, ich war eher...
Zeuge?
Nee, eher Täter.
Ach, tatsächlich?
Ja, doch. Ja. Also... Doch, ich war natürlich auch Opfer, aber ich war auch Täter. Also da mache ich mich nicht frei von. Nicht in allen Sachen, also nicht in allen Bereichen, aber ich habe da auch schon mitgemacht. Also ich war natürlich auch damals schon so ein bisschen, ich war nicht der Klassenclown, aber ich hatte damals schon eine große Klappe und konnte mich da recht gut durchsetzen. Aber ich habe da, wie gesagt, Dinge erlebt und Dinge erfahren. Ich habe auch viele Geschichten als Zeuge erlebt, wo ich natürlich nie mitgemacht habe. Aber ich habe auch gemobbt. Aber das ist halt... und ich glaube, dass ich darum weiß, wie es vielen Schülern heute geht. Also das ist zwar anders geworden, es ist gewalttätiger geworden. Also Messer an Schulen gab es bei uns damals nicht.
Social Media macht natürlich Mobbing ganz anders, viel schlimmer,
ja,
noch
ja,
viel schlimmer. Ne?
Die Geschichte, genau, das gab es ja zu unserer Zeit noch gar nicht.
Aber Reise ins Herz der Finsternis, das hast du ja gesagt, man muss dazu sagen, du bist Mitglied der Bremischen Bürgerschaft in der Fraktion von Bündnis Deutschland und bist für die Bildungspolitik zuständig. Du hast ja im Zusammenhang gesagt, dass schon deine Schulzeit eine Reise ins Herz der Finsternis gewesen ist, um zu verdeutlichen, dass es heute noch viel schlimmer ist. Oder?
Es ist schlimmer geworden. Ja, die Probleme sind auch inzwischen andere. Also,
aber damals war doch bildungspolitisch noch eine heile Welt im Prinzip. Oder wolltest du darauf hinaus, dass in Gröpeling schon immer die Schulen vernachlässigt worden sind? Oder die?
Nicht vernachlässigt, aber man hatte damals schon Probleme, die man mit heutigen Problemen durchaus vergleichen kann.
In bestimmten Brennpunkten oder überall?
Ich habe es so in Gröpeling erlebt. Ich habe es so in Gröpeling erlebt. Gut, meine Tochter war auf dem Kippenberg-Gymnasium. Da sind zum Beispiel auch massiv Lehrer gemobbt worden. Also auch mit üblen Geschichten, aber auch über soziale Netzwerke und auch mit irgendwelchen doofen Zetteln, die rumgingen und so.
Das ist allerdings nicht bremisch, ne?
Ja,
sondern
stimmt.
Ist wahrscheinlich leider eine Entwicklung, die an allen möglichen Schulen zu verzeichnen ist. jedenfalls in die Politik gewechselt. Wie kam es dazu? Das hört sich, wenn man das nachliest, dann hat Jan Timke, da war ja damals noch Bürger in Wut. Du hast eigentlich dich zu Bürger in Wut bekannt zuerst, ne?
Ich bin für Bürger in Wut angetreten.
Genau, angetreten. Die Vereinigung war ja erst nach der Wahl mit Bündnis oder zu Bündnis Deutschland. Ja. Jan Timke hat dich angesprochen und dann hast du ja gesagt. Das hört sich so an, als ob das irgendwie so innerhalb von 2 Tagen erledigt gewesen wäre.
Nee, ich habe Jan Timke ja schon länger beobachtet als Bürgerschaftsabgeordneter. Und habe auch ein paar Geschichten mit ihm zusammen gemacht. Und irgendwann fragte er mich, ob wir mal zusammen essen gehen können. Und wir waren beim Ratskeller, ganz traditionell, so in der Pjöke. Und da fragte er mich, ob ich jemanden wüsste. Man wäre auf der Suche nach einem Spitzenkandidaten, also für Bürger in Wut. Und dann wusste er auch schon, dass man sich zusammenschließt. Ich glaube, Jürgen Theiler hatte da bereits darüber berichtet, dass man sich zusammenschließen will mit Bündnis Deutschland. Also 2 konservative Parteien, die verschmelzen sollen und die hier quasi keinen Kannibalismus betreiben wollen. Und da hat man Jan Timke massiv unterstützt. Und das hatte er mir erzählt. Und da hatte ich überlegt. Und da habe ich dann gedacht, ja Mensch, warum eigentlich nicht? Mit dem Timke kommst du gut klar. Das ist ein angesehener Typ. Der hat auch ein gutes Standing in der Bürgerschaft. Der war nie irgendwie ein Schmuddelkind. Das war ja nie ein Frank Magnitz oder so. Und da habe ich gedacht, klar, das mache ich. Ich bin dann erst als Spitzenkandidat angetreten. Die wollten mich als Spitzenkandidaten haben.
Aber ich meine, wie lange hat das gedauert, bis du ja gesagt hast? Ging das bei diesem Essen schon?
Nee, ich habe es mit meiner Frau besprochen.
Ah ja, aber es ging jetzt relativ zügig,
wie sie darüber denkt. Ja. Und sie sagt, mein Scholger, wenn du willst, dann mach das. Ja. Unsere Unterstützung kriegst du. Also ich habe mit meiner Frau und meiner Tochter darüber gesprochen, wie sie darüber denken. Und dann wollten die mich zuerst als Spitzenkandidat haben und da habe ich dann aber auch keine Füße gekriegt. Also da fühlte ich mich nicht kompetent genug. Also ihr wisst ja selber, wie das ist, politische Berichterstattung, das ist immer toll. Das ist, man sucht sich die Highlights raus, diese richtigen Skandale, sage ich mal, oder wo es wirklich brennt. Aber Politik in der Bürgerschaft ist auch viel Schwarzbrot. Mhm. Und das haben wir Journalisten ja mal ausgeklammert. Und ja, ich weiß nicht.
Die einen Journalisten mehr, die anderen weniger, oder sagen wir die anderen weniger.
Also
mehr Platz, mehr
Chance. Ich habe als Boulevardjournalist habe ich mir die Highlights rausgesucht. Ja. Wenn es richtig gekracht hat, dann war ich dabei.
Aber das ist wirklich, die Bild-Zeitung hat ja ein ganz anderes Konzept, muss man ja auch sagen. Ne? Ja. Ja. Auf jeden Fall ging es doch relativ rasch, ne?
Das ging relativ schnell. Wie gesagt, ich hatte mit meiner Frau gesprochen, dann hatte ich mit Timke telefoniert und hatte dann aber doch gesagt, nee, nicht als Spitzenkandidat. Und dann haben die mich da auf Listenplatz 5 gesetzt. Und dann kam ja die Sache mit der AfD, dass sie nicht antreten durfte. Und
in dem Moment war dann auch klar, in welcher Größenordnung ihr euch bewegt, ne? Als die AfD dann sich praktisch verabschiedet hat.
Nein, das war von Anfang an nicht klar. Ich war dabei, ich hatte einen Kollegen angerufen von der Welt, damals, als die ersten Werte rauskamen, der Umfrage beziehungsweise die ersten Prognosen. Ja. Und dann Timke saß neben mir und ich sagte ihm, ihr habt da in Bremerhaven, ich weiß nicht, 19% hatten sie, glaube ich, 19 oder 20%. Und der wurde abwechselnd weiß und rot. Also der war völlig geplättet von diesem Ergebnis. Da hat er wohl auch nicht mit gerechnet, mit so einem hohen Ergebnis.
Aber es war relativ klar, als die AfD quasi nicht antreten konnte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du reinkommst, ziemlich groß ist. Größer als vorher auf jeden Fall.
Ja, da hatte ich einfach Glück. Da hatte ich wirklich Glück. Das ist so. Das war eine Fügung. Also ich hatte von Anfang an allerdings ein gutes Gefühl. Und ja, dann haben wir das durchgezogen. Dann war ich so ein bisschen so der Spin-Doktor von Piet Leitreiter. Ich finde, der hat da einen ganz guten Job gemacht als Spitzenkandidat. Also der hat ganz gut ausgesehen. Und und dann haben wir halt dieses sensationelle Wahlergebnis eingefahren. Mhm. Und dann ist ja der Erste gleich geflogen, 3 Tage später, der Sven Lichtenfeld.
Mhm. Es gab ja dann ein bisschen Schwund, ne?
Der hat sich ja von Rechtsradikalen unterstützen lassen. Und im Winter ist dann der Dingens gegangen, Sascha Schuster. Was ich sehr bedauere, das ist ein sehr netter Typ und ein ganz angenehmer, so ein richtiger Maloch, also so mit, mit Herz und Verstand. Also ich mag den gerne reden hören. Also wenn der da in die Bütt geht, das ist klasse. Und dann ist natürlich auch noch Meltem Sagiroglu gegangen, was ich auch sehr bedauere. Die hat nie so gerne in der Bütt gestanden, aber die hat so Holocaust-Opfer umarmt und hat eine tolle Performance an Wahlständen abgegeben oder wenn es um Umfragen ging, wenn es um Unterschriftenlisten ging oder wenn man mit der mal so vor Ort war, was weiß ich, in der Suppenküche oder so, da war die Klasse, da sind der die Herzen zugeflogen. Aber die ist jetzt nur leider auch weg.
Warum flüchten so viele? Der eine ist ja nicht geflüchtet, kann man ja nicht sagen.
Nee, der wurde geflüchtet.
Ja, genau.
Und auch bei der Sagiroglu ist ja auch so ein bisschen, das klang so ein bisschen wie Nachtreten, ne? Als er dann gesagt hat, sei wohl überfordert gewesen mit dem Politikgeschäft. Ja. Ich fand, das hatte so ein bisschen was von Nachtreten, ne?
Ja, aber das machst du halt, ne? Das gehört, glaube ich, zum Geschäft, oder? Mhm. Wenn du so einen Abtrünnigen hast, dass du da nochmal hinterher trittst oder irgendwie nochmal.
Ich würde sagen, nee, hoffentlich nicht. Dazu bin ich vielleicht zu naiv. Mhm. Aber das zeigt so ein bisschen, welche Erfahrung du mit Politik hast. Die scheinen nicht so positiv zu sein.
Oh. Ich bin sehr dankbar, dass ich das jetzt erleben darf, dass ich da drin bin, dass ich da in der Bürgerschaft sitze als einer von 87 Abgeordneten. Ich vertrete da, hatte ich ja gesagt in der Rede, über 6.000 Menschen hier in diesem Bundesland. Und das ist schon toll. Also das ist schon, macht mich auch stolz, macht es mich stolz. Nee, aber es gibt mir natürlich auch so eine gewisse Verantwortung, ne? Die ich gerne übernehme.
Wie waren denn die Reaktionen, als du kandidiert hast? Weil ich habe dich politisch überhaupt nicht verortet. Mhm. Ich war baff.
Ja.
Ja, ich habe gedacht, was, der Holger, der tritt für Bündnis Deutschland oder für Bürger in Wute, hätte ich nie gedacht, aber ohne, dass ich vorher mal mir irgendwas bewusst gemacht hätte, aber du warst für mich quasi unpolitisch, was Journalisten auch sein sollen, ne? Meiner Meinung nach jedenfalls, man soll das, außer, und ihr kommentiert ja nicht jeden zweiten Tag oder so, oder du bist ja auch nicht, Briefe von Wagner, gibt's überhaupt noch?
Ich glaube, ich kriege auch nicht mehr die Bild-Zeitung. Ich glaube, die gibt es noch.
Auf jeden Fall, deswegen war ich war überrascht. Wie war das bei dir?
Ja, ich hätte, also wenn mich jemand gefragt hätte, wo ist Holger Blöde in 5 Jahren, hätte ich gesagt, bei der Bild-Zeitung.
Na, oder wenn jemand gesagt hätte, der engagiert sich politisch wo? Ich hätte gar nicht gewusst, wo so richtig.
Nein, das ist eingeordnet. Ja. Hätte ich nicht.
Wie waren so die Reaktionen? Weil du kennst ja unheimlich viele Leute. Haben die dir gratuliert? Oder gab es auch welche, die gesagt haben, Junge, das war's, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben?
Also so deutlich hat es mir keiner gesagt.
Ah, ja. Aber also, du hast es gemerkt?
Ja, in Ansätzen habe ich es gemerkt, doch. Aber der positive Zuspruch war höher als die Ablehnung.
Ach, tatsächlich.
Mhm. Auch von Leuten, die ich gar nicht kannte. Wir wissen ja, machen uns nichts vor, die Schüler und Schülerinnen werden ja auch immer konservativer. Also ich war dann auf dem...
Zeigen jedenfalls Wahlergebnisse.
Auf der Abiturfeier meiner Tochter. Und da sind auch junge Leute auf mich zugekommen und fanden das ganz klasse. Also ich...
Ja, das ist eine echte Legende, dass alle jungen Menschen links wählen, links sind und links ticken. Das haben die letzten Wahlen alle
gezeigt. Und noch mit Greta Thunberg war es noch so, diese Klimageschichte, da hatte man noch die ganzen...
Aber das waren auch nicht alle,
Kids,
ne?
mit an Bord.
Vielleicht erinnert ihr euch noch, nach Fridays for Future wurde doch gleich Fridays für Hubraum gegründet. Von jungen Menschen mit Autos,
echt?
wo sie Autotuner und so. Es gibt ja noch eine junge Szene, die ganz anders ist. Oft auf dem Land, die vollkommen vernachlässigt wird in diesen ganzen Debatten und die sich auch weniger zu Wort melden.
Ja, ja. Profitierst du in diesem Geschäft von deinen journalistischen Erfahrungen?
Ja.
Dass du Dinge einordnen kannst oder sagen kannst, das funktioniert, das kommt nicht, das kommt bei den Leuten nicht an?
Absolut, doch. Also es fängt bei meinen Reden an, ich schreibe die alle selber.
Hm.
Ja. Also das ist,
liest du ab oder sprichst du frei dann?
Ich lese leider ab, ich klebe sehr am Zettel.
Das kann sich ja noch ändern. Du bist ein Jahr, ich habe gesehen, 16 Monate bist du dabei, seit der Konstituierungssitzung, es ist ja nichts.
Ist doch noch ein bisschen Zeit, ne?
Ja.
Aber das, was du sagtest, Herz der Finsternis, das sind natürlich so Nummern, das ist Boulevard, ne? Also das ist...
Aber du wusstest, dass man mit sowas wird man in den Medien zitiert, ne? Mhm. Also das ist tatsächlich so. Deswegen ist mir das auch sofort ins Auge gesprungen. Ne? Ja.
Wobei ich, wenn ich immer am Rednerpult stehe, dann ist meistens sind's alle weg. Dann sind sie alle schon zu Hause, haben ihre Berichte schon im Kasten. Irgendwie ist es ganz komisch bei mir. Ich bin immer so der...
Wieder sind keine Medienvertreter mehr.
Nee. Aber ist mir egal.
Es wird ja auch live, also manchmal, ich höre zum Beispiel oft Debatten am Radio, ne? Also man hört es, kann es ja auch mithören, ne? Ist ja nicht so, dass das dann nicht mehr verfolgt wird. Aber die Reaktionen waren überwiegend positiv.
Also was heißt positiv und neutral? Also ich habe jetzt eine gute Freundin, die mich dann plötzlich nicht mehr einlud. Zu irgendwelchen Partys, die habe ich zur Rede gestellt. Ich habe gesagt, du, was soll das? Ich habe immer zu dir gestanden, egal was war und so. Und sie hat sich dafür entschuldigt und hat auch gesagt, dass ich das nur nicht sehen sollte und jetzt werde ich auch wieder eingeladen.
Ah ja, weil es gibt ja Menschen, die sagen, mit Abgeordneten von Bündnis Deutschland sollte man nicht reden. Manche grüßen euch nicht in der Bürgerschaft oder sagen nicht mal guten Tag. Ja. Das habe ich noch nie verstanden. Aber die Frage ist ja, was ist Bündnis Deutschland eigentlich? Ich habe gelesen in einer Selbstbeschreibung von dir, dass du bei der neuen konservativen Kraft dich engagieren willst. Ich glaube, das war schon Bündnis Deutschland. Andere sagen, Bündnis Deutschland ist AfD-Light. Was ist...
Wir sehen uns als Brückenbauer. Wir sehen uns als Brückenbauer, also als konservativer Brückenbauer, also quasi über die Brandmauer rüber. Also wir würden zum Beispiel kategorisch keine Koalition mit der AfD ausschließen.
Aber die Brückenbauer zur AfD?
Nicht zur AfD, zwischen AfD und CDU.
Ach, verstehe.
Ja, Also
ihr siedelt euch politisch zwischen AfD und CSU ja. Wahrscheinlich sogar.
Ja, wir sehen uns so ein bisschen als
die CSU Bremens.
Ja, oder die Kohl-CDU der 90er oder sowas.
Die Kohl-CDU der 90er.
Weil die CDU damals noch konservativer gewesen ist.
Ja. Ja.
In der Vor-Merkel-Zeit.
Ja.
Das heißt, du hättest dich auch in der CDU engagieren können, wenn das noch die CDU von früher gewesen wäre. Obwohl Bündnis Deutschland ist schon weiter rechts, würde ich sagen, als die CDU auch in Kohl.
Ja, aber wenn man jetzt überlegt, wenn ich jetzt an frühere CDU-Senatoren denke, wenn ich jetzt zum Beispiel an Bordscheller und so denke.
Dirty Harry, ja.
Ja, da würde man jetzt schon ins Grübeln kommen, wo wir die in der heutigen Politiklandschaft verorten müssten. Ne?
Mhm. Ja, das stimmt natürlich.
Aber solche Leute fehlen der Bremer CDU.
Ja.
Ich glaube, Heiko Strohmann prescht jetzt so ein bisschen vor, macht so ein bisschen wieder so ein bisschen auf konservativ. Ja, im Bund natürlich Friedrich Merz, ja, richtig.
Vor den Landtagswahlen hat man das natürlich extrem gemerkt. Ja,
so also richtig, Law and Order ist so ein bisschen außer Mode gekommen bei der CDU, ne?
Nee, dafür haben die haben doch sofort Wiebke Winter in Position gebracht, nachdem wir da diesen Wahlerfolg eingefahren haben. Die haben sich doch von Klima-Wiebke zur Law and Order-Wiebke umfunktioniert, umgepolt und es hat ja super geklappt. Also die pankt sich ja ständig mit dem Innensenator.
Ja, auf jeden Fall manche Leute, also neue konservative Kraft, da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich konservativ? Das weiß man heutzutage auch nicht mehr.
Ja, das Alte bewahren, das Neue, dem Neuen gegenüber aufgeschlossen sein, so sehe ich das. Also dass man doch wirklich so, ja, warum muss man alles erneuern, warum muss man gendern, warum muss man...
Aber nicht, warum muss man Flüchtlinge in dieses Land lassen, das nicht, ne?
Ja, Flüchtlinge müssen wir natürlich ins Land lassen, wenn sie Flüchtlinge sind. Aber wenn sie keine Flüchtlinge sind, dann haben wir...
Wirtschaftsflüchtlinge sind auch Flüchtlinge.
Sind es Flüchtlinge?
Ja, die fliehen vor ihrer Situation in ihrem eigenen Land. Also fliehen tun sie auf jeden Fall. Oder aus miserablen Verhältnissen fliehen sie schon, muss man sagen. Ne?
Naja, aber ist es nicht so, wie Peter Scholler-Thurmer gesagt hat, wer Kalkutta importiert, hilft nicht Kalkutta, sondern wird selber zu Kalkutta.
Das weiß ich nicht, aber also ich würde schon sagen, dass die Menschen vor den Verhältnissen fliehen, ne?
Ja, aber wir können, der damalige Präsident Gauck hat gesagt, unsere Herzen sind offen, aber unser Platz ist begrenzt. Und das ist
das
einfach
stimmt.
So.
Also das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich wollte nur sagen, wenn man sagt, neuem gegenüber offen, dann auch neuen Mitbürgern.
Ja, natürlich. Natürlich. Wenn sie sich hier integrieren, wenn sie ihren Platz...
Integriert werden, würde ich zum Beispiel sagen, sie sich und integriert werden.
Ja, aber haben die nicht auch eine Bringschuld?
Ja, aber wenn ich keinen Deutschkurs ihnen anbiete, wie sollen sie es denn lernen?
Sie kriegen ja Deutschkurse angeboten.
Ja, aber die Wartezeiten sind zum Teil enorm, ne?
Tja, aber ich weiß nicht, ob ein Deutschkurs, ob das alles ist.
Nein, ich meine nur als Beispiel. Also, das stimmt, ist eigene Leistung, aber man muss ihnen auch die Chance dazu geben, oder? Wenn man sie zum Beispiel alle nach Gröbeling und Walle und was weiß ich wohin stopft, wo sie ganz viele Landsleute haben, wo die Wahrscheinlichkeit, dass man in der eigenen Sprache spricht, es gibt ja auch in anderen Ländern deutsche Communities, wo die sehr viel Deutsch oder nur Deutsch sprechen, weil sie einfach ständig mit Deutschen zusammen sind und sich dann auch so ein bisschen abschotten. Das ist ja total menschlich, ne?
Ich habe mit einem türkischen Gastwirt gesprochen, also mit einem Gastwirt mit türkischen Wurzeln, also der hier sehr erfolgreich ist, der hier richtig was verstemmt, also ganz toll. Und er sagte mir, du, ich bin in Gröbling aufgewachsen. Ich hatte da meinen Gröblinger Fleischer, ich hatte meinen Gröblinger Bäcker.
Genau, ich musste kein Deutsch.
Ich musste kein Deutsch.
Nee, wir haben auch mal junge Leute porträtiert, die auch überhaupt kein Deutsch konnten und so durchgekommen sind.
Meine Mutter hat mir dann einen riesen Gefallen getan. Die hat gesagt, so Junge, jetzt gehst du nach Istanbul. Und die hat mich zu meiner Tante nach Istanbul geschickt und da fing ich an, Deutsch zu reden.
Ja, oder in der Schule, wenn es gut läuft in Bremen, ne?
Ja.
Weil die wird nun mal, das ist...
Ja, ja. Er sagte halt, dass er dann wirklich vernünftig...
Deutsch hat in der Türkei gelernt.
Oder die Notwendigkeit der deutschen Sprache in der Türkei gelernt hat.
Also, das, was einer der Hauptvorwürfe ist, dass man sich abschotten will und dass... Da kommt das ja her, dieses AfD-Leid. Was ist denn der Unterschied zwischen euch und der AfD?
Das ist eine gute Frage. Wir haben keinen Björn Höcke.
Den würdest du auch nicht in so einer Partei möchtest du auch nicht sein?
Nein.
Okay. Ja. Eine Alice Weidel?
Mit der könnte ich leben.
Echt?
Ja.
Frau von Storch?
Die muss man so ein bisschen einhegen, aber mit der könnte ich auch leben.
AfD-Leid ist dann aber nicht so falsch.
Ja, das ist ein Begriff. Ich würde vielleicht als Boulevardreporter auch sagen, dass ihr in der AfD leid seid. Ich weiß es nicht. Sind wir in der AfD leid? Jetzt wollen wir fusionieren mit der Werteunion. Da holen wir uns halt den Hans-Georg Maaßen ins Haus.
Ja. Ins Haus. Und wie findest du das?
Ich finde es zu spät. Der hat jetzt eine Landtagswahl massiv vergurkt. Wobei unsere Leute natürlich auch die Landtagswahlen vergurkt haben. Aber ich finde es zu spät.
Ich meine, an der Person würdest du dich nicht reiben, an der Person Maaßen.
Nein. Ich finde, man ist zu streng mit ihm umgegangen. Ich finde, man hat ihn da zu hart ins Gericht genommen. Also damals nach dieser Geschichte es gab ja diese Verfolgung nicht, in Chemnitz mit wie hießen die denn noch? Diese Antifa-Gruppe da ins Netz gestellt hat. Diese eine Szene, wie dieser dicke Glatzkopf dahinter so einen Migranten herrennt.
Kann mich gar nicht dran erinnern.
Nee? Mhm. Ach, wie hießen die denn noch? Das war so eine autonome...
Weißt du das?
Nee, ich habe das Bild vor Augen.
Nur mit Zecken oder was weiß ich. Oder irgendwie so haben die sich genannt. Und die haben das ja ins Netz gestellt und daraufhin... und Maaßen hat das relativiert. Maaßen hat gesagt... Das hat es wohl gegeben, aber es hat da keine Verfolgung gegeben.
Ich kann mich jetzt, wie die heißen, weiß ich auch nicht, aber jetzt kann ich mich daran erinnern, die Szene nicht genau war an das Thema. Ja,
und daraufhin ist er dann ja auch beschasst worden von Angela Merkel. Und ich finde, was der Verfassungsschutz da im Augenblick macht, dass er sagen kann, er kann nicht alles tun, um die AfD zu verhindern. Das ist natürlich auch nicht seine Aufgabe, die AfD zu verhindern.
Mhm. Mit solchen Punkten, ne, also dass man mit Alice Weidel zurechtkommen würde oder so, wenn da erntet man ja zum Beispiel in sozialen Netzwerken wirklich einen Shitstorm sondergleichen. Hat dich das jemals irgendwie abgehalten von irgendwas? Lässt du dich davon beeindrucken?
Von Shitstorm?
Ja. Weil in Bremen sagt man sowas natürlich, geht einem sowas, denke ich mal, schwerer über die Lippen als anderswo. Mhm. Weil hier natürlich ein großes Potenzial an Shitstorm-Auslösern ist. Ja, genau.
Das geht eigentlich, weil ich hänge mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster raus. Also das geht eigentlich. Also wo habe ich denn... Ja, ich habe mal einen Shitstorm erlebt, genau. Was heißt ein Shitstorm? Da hatte mich ein bekannter TV-Moderator hatte mich da irgendwie angezinkt hier aus Bremen, als ich sagte, ich finde Dieter Nuhr gut. Oder
Ach, das hat schon gereicht?
Ja, das hat schon gereicht. Ja, ja.
Ja, das finde ich jetzt wirklich, das ist ein bisschen bedenklich, wenn man sagt, man findet Dieter Nuhr gut. Ne? Ja, ja. Der sogar in der ARD noch senden darf, wo die ARD jetzt auch nicht dafür bekannt ist, weit nach rechts gerückt zu sein, politisch gesehen, sondern der wird zumindest vorgeworfen, auch durch politisch, wenn überhaupt, dann eher einem grünen SPD-nahen Richtung zuzuordnen ist. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so sagen kann.
Dieter Nuhr, der ist ja Gründungsmitglied der Grünen, ne? Aber ich glaube, der hat die da lange verlassen. Ne?
Ja. So, und wie ist das dann, der Shitstorm, wie sah das aus?
Ja, ich muss dir sagen, ich habe bisher noch keinen richtigen Shitstorm erlebt.
Ja.
Ich habe bisher noch keinen richtigen Shitstorm erlebt. Also ich bin ein bisschen auf Facebook unterwegs, X mache ich gar nicht.
Aber X ist echt, das ist sozusagen der Schuss der Shitstorms, ne?
Ja, genau.
Ich bin da auch fast überhaupt nicht mehr. Das ist wirklich eine ganz merkwürdige, es hat mit, ich weiß gar nicht, sozial ja sowieso nicht, Netzwerk vielleicht, aber es hat nichts mehr mit Austausch und Diskurs zu tun.
Naja, es befördert halt Extremismus in jeder Form, ne?
Und, weil ganz, die und Beleidigung ist man sehr schnell bei der Hand mit ab, ja. Abstrafen.
Weil das System beinhaltet natürlich, dass immer die extremere Aussage dann die höhere Aufmerksamkeit, das ist ja auch in diesen Algorithmen drin.
Ja, ja, und in der Kürze, ne? Da kann man auch selbst, wenn man irgendwie mehrere Threads macht oder so, es geht irgendwie nicht. Auf jeden Fall, dich beeindruckt das nicht, wenn du weißt, dass hier die linke Szene in Bremen oder so, dass wenn du irgendeine Äußerin machst und die sagen, das geht gar nicht, was der da erzählt hat oder so, das hält dich von nichts ab. Oder dass andere nicht mit dir reden in der Bürgerschaft, wie gesagt.
Ja, das ist, das finde ich ein bisschen misslich. Also,
wer gibt dir denn nicht die Hand?
Die Vizepräsidentin, die hat uns ja... damals, wir wollten gratulieren und da hat sie uns nicht die Hand gegeben. Es hat sich inzwischen auch alles so ein bisschen beruhigt. Ich hatte da mal so eine Grundsatzrede gehalten, ich weiß nicht, ob du die gehört hast, als es um meine Wahl in den Vorstand der Bürgerschaft.
Da solltest du zum Schriftführer gewählt werden, ne?
Genau, genau. Da hatte ich das letzte Mal so eine Grundsatzrede gehalten, die wurde von einigen Leuten als vergifteter Apfel interpretiert, den ich ihn dahin gehalten habe. Aber das war schon so eine Herzensangelegenheit von mir, einfach mal zu sagen, Leute, wir sitzen hier in einem Boot und wir sollten uns auch miteinander reden, wir sollten uns miteinander austauschen und wir sollten auch höflich miteinander sein.
Auf jeden Fall.
Ja. So diesen, wir sind ja nun irgendwie nicht die Braunhemden, die da sitzen und alle niederschreien. Das sind wir ja nicht. Also wie 1929 die NSDAP oder so. Wir sind ja ganz, mit uns kann man ja reden. Mhm. Und viele reden auch mit uns.
Mhm. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass Leute wirklich einfach nicht guten Tag sagen, wie man das normal im normalen politischen Alltag eben auch macht. Man muss ja nicht sich zusammensetzen sofort, aber ein Minimum an Höflichkeit, das wird euch inzwischen entgegengebracht. Allen.
Meistens. Es gibt aber immer noch Leute, die uns angucken, als wären wir Zombies oder so. Mhm. Und das ist halt ein bisschen, das ist bedauerlich.
Macht dir das was aus?
Ach, ich würde schon sagen, dass es was mit einem macht. Sonst hätte ich es ja nicht angesprochen bei meiner Rede. Also das macht schon was mit einem. Also wenn du da hochgehst, also wenn du da in der Bürgerschaft hochgehst in den Plenarsaal und die Leute gucken dich so schier von der Seite an. Und das ist schon...
Komisch, ne?
Das ist schon komisch. Andererseits habe ich wieder ganz tolle Erlebnisse gehabt. Also es gibt eine grüne Spitzenpolitikerin, die ich irgendwie 3 Jahre lang als Sau durchs Dorf gejagt habe, hin und zurück und rück. Und mit der habe ich mich ausgesprochen. Also das war...
Fängt der Nachname mit S an?
Ja, ja.
Und SCH?
Die fand ich immer ganz charmant. Also,
SCHAEFIR?
Ja. Ja. Ich fand die immer ganz toll und ganz charmant. Und ich fand sie aber als Senatorin eine Vollkatastrophe. Und das
hast du ja bei der Aussprache dann auch so gesagt?
Ja.
Ja,
ja, das wusste sie auch.
Und sie hat dann geantwortet, dass sie deine Berichterstattung dann auch als Vollkatastrophe empfunden hat.
Das war schon ein sehr persönliches Gespräch, was wir geführt haben. Wir sind zusammen.
Aber das ist gut, finde ich, wenn man das
ist ganz
das
toll. Macht, das war für mich
auch, dass sie das gemacht hat, beide Seiten.
Ja, es war einem Zufall geschuldet. Es ist ja mal so, dass das Schulklassen zu uns kommen und da kam irgendwie eine Abiturklasse und es ist immer so, dass dann ein Abgeordneter, Koalition da reingeht und eine Abgeordnete der Opposition. Da haben die Mike und mich zusammengeworfen. Und danach sind wir ins Gespräch gekommen und haben auch immer wieder miteinander geredet. Ich fand zum Beispiel diesen Beitrag, den Buten und Bin über sie gemacht hat, den fand ich klasse, da dieses Porträt von ihr.
Da kann ich mich nicht dran erinnern.
Haben die jetzt gerade gemacht.
Ah ja.
So, da sagte sie dann auch, dass sie durch ist mit Politik und so. Und wie gesagt, ich fand die als die hätte Fraktionschefin bleiben müssen. Da hatte sie einen guten Job gemacht. Aber als Bausenatorin, Bau und Verkehr.
Macht ihr als Oppositionsfraktion einen guten Job?
Oh, das ist eine schwere Frage. Machen wir einen guten Job? Das heißt ja immer so im Politikersprech, ja, wir legen den Finger in die offene Wunde.
Okay.
Und das versuchen wir halt immer wieder zu machen, den Finger in die offene Wunde zu legen.
Aber wenn du jetzt als Neuling kannst du ja noch, kannst du dich ja noch distanzieren von dem, was du da tust und kannst ja noch mal sagen, ja, machen wir das eigentlich vernünftig, nutzen wir unsere Chancen oder bleibt ihr da hinter deinen eigenen Erwartungen zurück?
Nö, ich würde sagen, ich würde nicht. Ich kann nur von mir ausgehen und ich bin, glaube ich, ganz okay, was ich da abliefer. Ich habe jetzt mal die Reden analysiert, wer wie viele Reden gehalten hat im ersten Jahr und da bin ich relativ weit oben.
Also wie viel hast du gehalten?
27.
27 Reden?
Also 27 Wortbeiträge in der Bürgerschaft im ersten Jahr.
Da fällt mir gerade ein, wir waren vorhin stecken geblieben, warum die Leute flüchten aus der Fraktion.
Also Piet Leitreiter hatte da mal zugesagt, also es ist keiner aus politischen Gründen gegangen, die sind alle aus persönlichen Gründen gegangen.
Ist das so?
Ich denke, das ist so, ja.
Ja. Was sagst du denn jetzt nach 16 Monaten Parlamentserfahrung? Ist das so, wie du dir das vorgestellt hast?
Nein, das ist schon.
Ist interessant, obwohl du so dicht dran warst, ist es trotzdem nicht so, wie du dir das vorgestellt hast?
Nein, ich habe es mir so nicht vorgestellt.
Was ist anders?
Ja, diese ganze Klein-Klein-Geschichte, also diese Anträge, die großen Anfragen, die Berichtsbitten in einer fürchterlichen Sprache verfasst.
Das also, stimmt allerdings.
Das ist ganz schlimm. Bei der FDP geht's. Die machen's eigentlich ganz cool. Aber wenn man diese ganzen Geschichten da von der CDU liest, da fliegt einem der Draht aus der Mütze. Und da soll man dann irgendwie ein Statement zu abgeben, eine Rede zu halten. Das ist manchmal schon.
Vor allen Dingen kommen die Bürger mit, ist ja immer die Frage.
Ja, nee, die kommen nicht mit. Da hat sich inzwischen so ein Popanz aufgebaut. Es ist ja schon mal ganz gut. Ist ja schon mal ganz gut, dass wir nur noch 7 Minuten reden dürfen, statt 2x5. Das ist schon mal ganz gut, dass sie das so ein bisschen eingedampft hat, die Präsidentin. Aber ich habe es mir nicht ganz so schwierig vorgestellt, gebe ich zu, ja.
Schwierig im Sinne von aufwendig und innervierend mit solchen bürokratischen Sachen.
Ja, genau. Mhm. Dieses ganze Klein-Klein.
Mhm. Aber das ist noch nicht, es ist nicht so schlimm, dass du jetzt schon sagst, eine Wahlperiode reicht mir dann.
Also im Augenblick bin ich so weit, dass ich sagen würde, mal gucken. Also,
ob du überhaupt noch eine Wahlperiode durchhältst?
Ja, mal schauen. Durchhalten schon, ja. Durchhalten will ich schon. Ich weiß nicht, ob ich noch mal antrete. Ich muss mal gucken.
Ah ja, das ging aber schnell, die Entzauberung.
Im Augenblick, ne? Halte ich mir offen.
Oder war das von vornherein klar? Ich meine, du bist Jahrgang 59.
Ja, eigentlich wollte ich 2 Wahlperioden machen. Im Augenblick habe ich nur so, ich weiß es nicht genau, ob ich mir das nochmal antun will, nochmal so einen Wahlkampf, nochmal so ein. Und dann kriegst du dann doch nur auf die Nase. Unser Standing da in der Bürgerschaft ist doch auch immer noch ein Problem, also wie andere mit uns umgehen. Dann wird die AfD antreten, die werden mit einer Trümmertruppe antreten, aber die werden echt viele Stimmen einfahren. Naja, mal gucken. Ich weiß es noch nicht.
Ist ja wirklich noch ein bisschen früh, ne?
Ja, ja.
Das ist aber wirklich, das ist ja wirklich nach 16 Monaten die Lust zu verlieren durch verschiedene...
Klingt ein bisschen desillusioniert.
Ja, ja, finde ich auch.
Also es... Leute, ich muss sagen, es macht mir Spaß. Also diese.
Das ist wie so ein Wechselbad der Gefühle. Und deswegen weißt du noch nicht genau, wie es weitergehen soll. Es kann natürlich in den 3 Jahren kann sich noch einiges tun. Dachte ich schon, du würdest sagen, nee, morgen ist. Ich überlege, ob ich überhaupt noch 2025 in der Bürgerschaft.
Nein, um Gottes Willen doch. Also die Legislatur, die mache ich bis zum Ende mit.
Ja, die Wähler. Du bist ja den Wählern eigentlich auch was schuldig. Ne? Also das denke ich oft, wenn Leute die Fraktion wechseln oder so, dass ja zumindest man darüber nachdenken muss, dass man nun mal auch gewählt worden ist und da Verantwortung übernommen hat. Ne?
Ja. Und dass einen die Leute auch hoffen. Wir sind ja über Listenplätze reingekommen. Wir sind alle über Listenplätze reingekommen. Und da bin ich halt auch sehr dankbar. Das ist, da hat Piet Leitreiter mich sehr unterstützt. Und da bin ich auch sehr dankbar. Nur ich muss einfach mal schauen. Ich muss mal schauen, wie es weitergeht. Ist alles nicht so einfach, sag ich mal.
Ja. Das hört sich nicht gut an. Vielleicht können wir noch 2, 3 Sachen zu dir als Person sagen. Fotografierst du eigentlich noch, also privat? Ist man einmal Fotograf, immer Fotograf?
Ich fotografiere ehrlich gesagt nur noch mit dem Handy, aber gar nicht schlecht.
Ja, Handys sind ja inzwischen auch viel besser, als noch waren. Aber
ich weiß gar nicht, habt ihr diese... Guckt euch ab und zu mal den Hanseschnack an?
Selten, wenn ich mal den irgendwie in die Hände... Ja. Wieso fotografierst du
für den mache ich noch mal ein bisschen was.
Ach, das wusste ich gar nicht. Ja. Bei so prominenten Aufläufen...
Na, das macht er selber. Da lässt er sich nicht die Butter vom Brot nehmen. aber zum Beispiel hatten wir mal die Saki Ruklo auf dem Titelbild. Die habe ich mit dem Handy gemacht in der Bürgerschaft. Ne? Ja. Also das ist.
Ich dachte jetzt eher privat. Fotografiert man privat überhaupt noch?
Nö. Nur noch so ein bisschen was.
Auf Reisen und sowas?
Ja. Aber auch nur mit dem Handy. Ich fotografiere noch mit dem Handy.
Die ganze Ausstattung, die man immer jahrelang mit sich rumgespürt hat, hat man keinen Bock mehr drauf, ne?
Leute, ihr wisst das doch, die hatten doch alle Probleme. Jochen Stoss hatte es mit dem Rücken.
Und wenn man sich Thomas Bart an das Handy gewöhnt hat, dann ist, wenn man da eine Canon oder sonst irgendwas in die Hand nimmt, das ist natürlich auch ein Gewicht. Ne?
Absolut.
Und ob ich das jetzt die ganze Zeit mit mir rumschleppe, wenn ich gerade irgendwo unterwegs bin, schon richtig.
Was machst du denn zum Ausgleich sozusagen, wenn du dich in der Bürgerschaft mal richtig geärgert hast? Spielst du Fußball? Du siehst aus wie ein Fußballspieler.
Nee, ich spiele überhaupt keinen Fußball. Ich bin total untalentiert. Mich haben die früher mal ins Tor gestellt, weil den Schlappen da, den der nichts drauf hat, den stellen wir ins Tor. Ich laufe regelmäßig, ich jogge regelmäßig und mache immer noch so ein bisschen, so ein paar Liegestütze morgens nach dem Aufstehen. Also einfach, um so ein bisschen in Form zu bleiben.
Irgendein Hobby, dem du nachgehst?
Ich spiele ganz gerne, ich spiele Golf.
Ah ja. Aber was hast du für ein Handicap? Nicht, dass ich
kein gutes, 37.
Und hier in Bremen auf dem Golfplatz?
Ja, ja.
Wo?
Club Zafar.
Das macht dir Spaß sozusagen?
Das ist toll. Das ist ein toller Ausgleich.
Auch wenn man, du hast keinen großen Ehrgeiz, wahrscheinlich dein Handicap großartig zu verbessern.
Hatte ich mal, aber das war noch vor der Politik.
Und jetzt auch noch das Handicap.
Jetzt ist Politik irgendwie doch.
Und das ist tatsächlich entspannt. Die Golfer sagen ja, dass das sehr entspannt wäre.
Ja,
weil es entschleunigt auch
ist. Ja, ja. Ja. Also wenn man da über den Platz geht, das ist toll. Und man erlebt den Wechsel der Natur und geht viel und ist an der frischen Luft.
Und trägst du dann eine hässliche karierte Hose?
Nee.
Ja, aber die Schuhe muss man tragen.
Ja, das ist zum Beispiel, das ist Golf.
Das sehen jetzt die Zuhörer nicht, aber er hat ein grünes Poloshirt an.
Ja, das ist klassisch. Und diese Jacke hier, wenn es mal ein bisschen kühler wird, das sind Golfklamotten. Ich trage ganz gerne Golfklamotten. Die sind halt auch in der Freizeit bequem.
Aber das stimmt, karierte Hose ist eigentlich der Klassiker. Ja. Mhm. Ich dachte immer, das Beste wäre mit diesen, wie heißen die, Caddies rumzugurken.
Das macht Spaß, ja. Aber ich habe so einen kleinen Wagen und da ziehe ich dann mein Golfbag mit. Ich trage das nicht so, die richtigen, die Hardcore-Golfer, die tragen ja ihr Bag und das mache ich nicht.
Gut, und Bremen, du wohnst in Bremen?
Ich bin in Bremen geboren und aufgewachsen.
Und du bleibst hier auch?
Mal gucken, ja, ich glaube schon.
Solange du in der Bürgerschaft bist, wird dir nichts anderes übrig bleiben?
Auf jeden Fall.
Was liebst du denn an Bremen, wenn ich das noch fragen kann, vielleicht zum Schluss?
Ich mag dieses Traditionelle, den Marktplatz mit dem Rathaus, das Viertel, das schräge Viertel, dann meine Bubble da in Schwachhausen, ich wohne in Schwachhausen. Die Leute sind eigentlich sehr nett und es ist einfach ein Dorf mit Straßenbahn und sowas wie zum Beispiel mit der ehemaligen Senatorin, ich glaube, sowas geht nur in Bremen.
Dass man sich einfach zusammensetzt und Kaffee trinkt.
Ja, dass man sich wieder freut, wenn man sich sieht. Ne? Statt sich da anzugiften.
Und sich auch über viele Jahre immer wieder sieht.
Ja, genau, man sieht sich immer wieder. Und wenn ich einen Scheiß baue und hier über den Marktplatz gehe, dann kommt einer und sagt, was hast du denn da für einen Scheiß gebaut? Mhm. Ne?
Kann dann aber hinterher immer noch mal wieder schnacken. Ja.
Ja,
das war ein schönes Schlusswort. Ach so, doch ein Schlusswort nach dem Schlusswort. Freimarkt, bist du ein Freimarkt-Fan? Du hast da ja jahrelang fotografieren müssen. Dürfen, müssen oder sollen auf jeden Fall.
Das ist ja, wir werden ja auch nicht mehr eingeladen. Also Bündnis Deutschland wird ja auch kaum eingeladen auf diese Event. Heute zum Beispiel ist ja diese Eröffnung, habe ich keine Einladung bekommen. Früher habe ich Einladung bekommen.
Herr Leitreiter auch nicht?
Das weiß ich nicht. Kann sein, dass der eine bekommen hat. Ich gehe jetzt hier wahrscheinlich zu diesem Festzeltstar von dem Anzeigenblatt, von dem bekannten Bremer Anzeigenblatt. Das war es dann wahrscheinlich beim Freimarkt. Nein, ich bin kein großer Freimarkt-Fan.
Ah ja, aber du hast tatsächlich jahrelang da Fotos gemacht, ne?
Ja, ja.
Wahrscheinlich kein Schornsteinfeger, der auf den Rolland geklettert ist und das Papraerz umgängt, ohne dass Holger Blüte dabei war.
Das war halt klasse, auch damals als freier Fotograf. Da bin ich nach Feierabend über den Freimarkt gegangen und habe den da, Freimarkt im Licht habe ich das dann genannt. Und dann habe ich da so, was weiß ich, eine hübsche Herzverkäuferin, dann ein Riesenrad und eine Achterbahn und das Bayernzelt, ein paar lustige Leute. Da war Bild eine Gelddruckmaschine. Ne? Und ich habe es gerne gemacht.
Ja. Ja, gut, dann haben wir auch das abgehandelt. Fällt dir noch was ein, Michael?
Ich habe gar keine Frage.
Fällt dir noch was ein, Holger, was du sagst?
Wir haben gar nicht über Bildung gesprochen.
Ja, wir haben gestern über Bildung gesprochen. Wir haben nämlich jetzt zwei Podcasts hintereinander aufgezeichnet. Das ist ja kein Geheimnis, dass wir die nicht tagesaktuell machen. Mhm. Und ich habe gerade gedacht, dass wir, wenn wir schon wieder darauf rumhacken, dass ein bisschen viel ist, oder wollen wir noch über Bildung reden? Ich habe nur vorhin gedacht, als du gesagt hast, wir sind dazu da, den Finger auf die Wunde zu legen. In der Opposition habe ich gedacht, in der Bildungspolitik sind es ja nicht Finger, sondern ganze Hände.
Ja, das ist leider so. Da haben sich Probleme aufgebaut. Also ich frage mich auch wirklich, als alter Boulevardjournalist, ob Sascha Aulab überhaupt noch gut schläft. Also ich würde in ihrer Position wahrscheinlich nicht mehr gut schlafen.
Naja, ein Teil der Probleme sind nicht bremisch, muss man sagen. Also die Probleme haben sich extrem verschärft durch Fachkräftemangel und
absolut.
Raummangel und Migration oder Zuwanderung, ja, ja. Völlig wertfrei gesagt. Ja. Da kann Frau Aulab natürlich überhaupt nichts für, auch nicht die Sozialdemokraten. Bei aller Kritik, die man haben kann, ist das ja ein Problem, was alle Städte, alle Kommunen, die Stadtstaaten halt ganz besonders haben. Ne?
Aber sie hat dieses Problem und sie trägt dieses Problem vor der Brust. Also das ist, glaube ich, nicht leicht.
Nee, auf jeden Fall. Nee, ist ganz bestimmt nicht leicht. Die Frage ist halt, ob sie als Senatorin da so viel Verantwortung für übernehmen kann, wenn das was ist, was halt nichts mit Bremen zu tun hat und nicht hausgemacht ist. Ne? Da muss ja der Bund auch eine Antwort haben, ne? Geld anders zu verteilen zum Beispiel.
Ja. Ich weiß es nicht. In Hamburg läuft es ja. Ich hatte ja...
Besser als läuft, weiß ich nicht. Aber
ja, die sind auf Platz 3 in diesem Ranking, in diesem PISA-Ranking. Ich hatte ja damals... gefordert, die Forderung eingebracht, eine Enquete-Kommission zu gründen, einfach um das Ganze nochmal richtig auch von externen Experten untersuchen zu lassen. Wie man immer so in Politik-Sprech sagt, ja, dass wir die Bildungspolitik vom Kopf auf die Beine stellen. Also, das ist ja so, redet man da. Aber dass man das wirklich mal
vom Kopf auf die Beine stellt.
Ja, einfach mal ergebnisoffen diskutiert. Wir stehen ja nun für das mehrgliedrige Schulsystem, aber dass man da vielleicht mal erfährt, dass es vielleicht doch nicht der richtige Weg ist, das mehrgliedrige Schulsystem, dass wir die Bremer Bildungspolitik doch anders in den Griff bekommen. Also einfach ergebnisoffen.
Aber das ist natürlich abgelehnt worden.
Das ist abgelehnt worden?
Ja, ja.
Von allen.
Ja, weil es vom Bündnis Deutschland kommt.
Da wird ja alles abgelehnt, was aus der Opposition kommt. Da wird ja alles abgelehnt. Und ich sehe es ja bei der FDP, die sind ja auch bienenfleißig und bringen gute Vorschläge. Und gut, die CDU, die macht die Schublade. Aber was hatten wir denn da vor 3 Jahren? Ach, hauen wir den Antrag nochmal auf den Tisch. So ist es bei der CDU.
Obwohl die Klima-Enquete durchgesetzt haben, ne?
Ja, das war, glaube ich, damals ziemlich en vogue, so dieses Thema. Eigentlich ist jetzt Bildung en vogue.
Na, es ist en vogue, es wäre ja schön. Das ist ja eher
ein großes Thema.
Ja, ja, auf jeden Fall. Großer Notstand,
ja.
Ja, dann, ja. Ich weiß nicht, ob wir deswegen, was fällt dir noch ein? Als Bildungspolitiker hat man nicht, weil es in der Opposition hat man genug zu tun, das kann man sagen. Obwohl man sich natürlich auch ständig wiederholt. Ne?
Ja, ja.
Bei jedem neuen Leistungsvergleich, auch wenn der nicht alles ist, das darf man halt auch nicht vergessen. Es gibt schon super Bremer Schulen.
Die gibt es, ja. Zum Beispiel die Gesamtschule Ost.
Ja.
Aber wir haben nur eine deutsche Kammerphilharmonie, die da irgendwie...
Nee, auch es gibt ja auch so gute Schulen, ne? Die auch Sachen probieren, deutsche Schulpreise gewonnen haben und sonst irgendwas. Das muss man schon sagen. Aber es bleiben halt zu viele Schüler auf der Strecke.
Ja, ich habe heute nochmal vor diesem Gespräch nochmal mit einem leitenden Angestellten aus der Behörde gesprochen. Und er sagte mir, letztendlich können wir mit diesen Orchideenfächern... kein Blumenpott gewinnen. Da gewinnen wir zwar Preise mit, aber die Kids müssen Mathe, Deutsch und Sportunterricht bekommen. Und dann würde man sie auf den richtigen Weg bringen.
Lesen, Schreiben, Rechnen und wenn es geht, noch Englisch.
Und noch Englisch, ja.
Und Medienkompetenz.
Angesichts der Handyentwicklung und Social Media, ja.
Ja.
Gut, dann haben wir ja das jetzt auch festgestellt.
Bildung noch mal kurz zum Ende abgehakt. Alles klar.
Ja, dann würde ich sagen...
Vielen Dank, Holger.
Ich danke euch für dieses Gespräch. Also ich höre das gerne. Ich höre einen Podcast sehr gerne.
Oh, das
und
ist
mich natürlich riesig gefreut. Riesig gefreut, dass ich von euch eingeladen wurde.
Das ist das beste Schlusswort. Vielen Dank.
Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.